Ich bete noch zu Beginn. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass ich jetzt hier sein darf und ich möchte dich bitten, dass du jetzt die Herzen öffnest für das, was du sagen willst und dass du mir einfach hilfst, dein Wort auch auszulegen. Amen. Welches kleine Mädchen träumt nicht davon, Prinzessin zu sein? Geliebt, umschwärmt, bedient, natürlich schön und reich. Ach, Königin Esther, hast du es gut. Hat es wirklich so gut? Esther lebt 480 Jahre vor Christus. Der König Ahasveros, griechisch Xerxes, regiert das Riesenreich der Perser. Das Reich war auf der Höhe seiner Macht und hatte viele Länder eingenommen, unter anderem auch Israel. Gestärkt durch seine Erfolge zieht er gegen Griechenland in den Krieg und wird vernichtend geschlagen. Frustriert kehrt er nach Hause zurück. Dort erinnert er sich an seine Vashti, die Königin, die er aus Zorn abgesetzt hatte und verbannte. Die Diener des Königs hatten eine Idee. Sie wollten so eine Art Verkuppelungsshow veranstalten, so ähnlich wie Bauer sucht Frau oder der Bachelor. Für den König soll man im ganzen Land jungfräuliche Mädchen suchen, die außergewöhnlich schön aussahen. Ein Jahr haben dann die Mädchen Zeit, sich mit Salböl, Schönheitskuren, Gurken im königlichen Hof vorzubereiten. Und dann, jede Nacht schläft der König mit einer anderen und am Ende darf er entscheiden, welche die Königin sein sollte und die begehrte Krone empfangen darf. Dem König gefiel die Idee und die Soldaten suchten im ganzen Land die jungfräulichen, schönen Mädchen. Nichts wird wieder jemals so sein wie früher. Esther sieht einer düsteren Zeit entgegen. Sie wird ihre Unschuld in einer Nacht mit einem Mann verlieren, den sie weder kennt noch liebt, um danach für immer im zweiten Frauenhaus zu wohnen, wahrscheinlich ohne den König jemals wiederzusehen. Gemeinsam mit vielen anderen frustrierten Frauen wird sie um die Gunst des Königs buhlen. Aus der Traum von einem Mann, der sie liebt, der nur sie liebt, vom Heim und von Familie. Die Geschichtsschreibung sagt über Xerxes aus, dass er ein großzügig, wankelmütig, unbändig im Zorn und in vielen Liebesaffären verwickelt war. Mädels, wollt ihr so einen Mann haben? Esther wurde nicht gefragt. Es gibt Situationen im Leben, da schaut man in die Zukunft und alles sieht trostlos und hoffnungslos aus. Schicksalsschläge. Warum? Wo muss das ausgerechnet mir passieren? Kann man Gott schnell anklagen? Oder unverschuldetes Leid? Warum greifst du nicht ein, Gott? Warum lässt du so etwas zu? Entscheidungen, die wir bitter bereuen, hätte ich doch. Wenn ich nochmals die Chance hätte, würde ich alles anders machen. Es gibt im Leben keine Reset-Taste. Das Leben geht weiter. Und es kann sein, dass wir unter Fehlentscheidungen von anderen Menschen leiden. Esther hätte allen Grund gehabt, innerlich hart und bitter zu werden, in Selbstmitleid, Frustration, Depression und Hoffnungslosigkeit zu versinken. Doch in dem Buch Esther begegnet uns eine andere Frau. Esther musste Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, wahrscheinlich immer wieder neu. Wollte sich der Verzweiflung und der Selbstmitleid hingeben oder wollte sie Gott vertrauen, dass er einen Plan für ihr Leben hat, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist? Was hättest du getan? Hättest du Gott auch vertraut? Warum? Weil Gottes Pläne immer die besten Pläne sind. Und für diejenigen, die nicht den Ausgang vom Buch Esther kennen, Gott verwendet Esther auf unglaubliche Art und Weise und Esther rettet das ganze Volk Israel. Und wenn man den Ausgang von dem Buch Esther kennt, fällt es leicht, Gott zu vertrauen. Aber wie sieht's aus, wenn man mittendrin steckt? Da fällt es schwer, Gott zu vertrauen. Man fängt an zu zweifeln. Gott, hast du noch alles unter Kontrolle? Macht das überhaupt Sinn, was du machst? Sag ja zu Gottes Wegen. Gott kann aus einer Katastrophe etwas Gutes machen. Wie wird Gott in der Bibel beschrieben? Er ist der Herr, der Fels in der Brandung. Er ist der Halt, denn er ist stark und mächtig. Gott ist der Herr der Geschichte, in deiner ganz persönlichen Lebensgeschichte, aber auch in der Weltgeschichte. Und immer, wenn du im Alten Testament liest und eine Geschichte liest, in der Gott Menschen, die ihm Vertrauen ans Ziel bringt, darfst du auch sagen, das tut mein Gott auch für mich. Und immer, wenn du liest, dass Gott seine Pläne trotz aller Widrigkeiten ausführt, darfst du auch sagen, ich vertraue Gott, denn es ist der gleiche Gott. Und deswegen liebe ich es, die Bibel zu lesen, weil sie mir Mut macht für den Alltag. Und in Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich glaube, das ist keine einfache Wahrheit. Das ist jetzt nicht alles so durch die rosarote Brille gesehen, denn in den Versen davor schreibt Paulus, der Briefschreiber, dass es Leid in dieser Welt gibt und dass sich sogar die Schöpfung danach sehnt, sich davon frei zu werden. Und diese Wahrheit, dass die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dient, müssen wir oft unter Tränen zweifeln, müssen wir uns zu dieser Wahrheit vorkämpfen. Ich lasse mich nicht von den Umständen und von der Vergangenheit bestimmen, sondern ich bin Gestalter und nicht Opfer meines Lebens. Ich bin Gestalter und nicht Opfer meines Lebens. Meine Gefühle mache ich nicht von meinen Umständen abhängig, sondern ich vertraue auf die Wahrheit, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dann bin ich die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und Esther sagte Ja zu Gottes Wegen. Endlich. Nach einem Jahr Vorbereitung macht sich Esther auf den Weg, dem König zu begegnen. Eine Nacht hat Esther Zeit, ihn für sich zu gewinnen. Dann durfte sie nicht mehr zum König kommen, es sei denn, er hat Gefallen an ihr gefunden und er ruft sie mit Namen. Was für eine Spannung. Und in Esther 2,17 steht, und der König liebte Esther mehr als alle anderen Frauen. Und mehr als alle anderen Jungfrauen erlangte sie sein Wohlwollen und seine Gnade. Und er setzte ihr einen königlichen Kopfschmuck auf das Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stadt. Jetzt wird Esther als Königin erwählt. Wird jetzt die Absicht Gottes deutlich? Wird klar, was Gottes Plan ist? Nein, nicht wirklich. Obwohl der König Esther lieb gewann, hat er immer noch zahllose Geliebte und andere Frauen. Und man liest da in der Bibel, nach Jahren konnte der König ganz gut 30 Tage auch ohne sie auskommen. Es passierte nichts Außergewöhnliches und die Warum-Frage blieb offen. Und 5 Jahre nach der Hochzeit errang ein gewisser Haman die zweitmächtigste Position des Staates. Der König befahl, dass sich alle vor Haman verbeugen müssen und sie tun es bis auf Mordechai, der Cousin und Pflegevater Esthers. Mordechai hatte eine gehobene Stellung und diente im Hofe des Königs. Und andere Diener versuchten, ihn zu überreden. Mordechai, sei doch nicht so blöd. Riskiert nicht alles wegen so einem lächerlichen Kniefalls. Aber er sagt, ich bin Jude. Diese Verehrungsgeste zeige ich nur meinem Gott gegenüber. Haman ist zornig und will auf jeden Fall Mordechai, aber noch am liebsten gleich alle Juden im persischen Reich umbringen und vernichten lassen. Also hat Mordechai einen Plan. Er geht zum König und sagt, da lebt so ein Volk in deinem Reich verstreut. Sie sind irgendwie anders als wir. Sie befolgen nicht deine Gesetze. Es wäre besser, wenn wir sie ausrotten würden. Ich würde mich dafür kümmern und dir sogar noch 100.000 Talente Silber für deine Schatzkammer geben. Der König war wieder mal einverstanden und so erfahren Mordechai, alle Juden und mit etwas Verspätung auch Esther, dass ihre Vernichtung beschlossen ist. eine Katastrophe. Soeben wurde das Urteil über tausende Menschen gesprochen. Das erste Mal, wenn leider auch nicht das letzte Mal, wurde beschlossen, die Juden zu vernichten. Mordechai lässt Esther die Aufforderung überbringen. Gehe du zum König und bitte um Gnade für dich und dein Volk. Esther ist entsetzt und lässt antworten. Alle wissen doch, dass jeder sterben muss, der zum König geht, ohne von ihm gerufen zu werden. Es sei denn, der König streckt sein Zepter aus. Ich bin aber schon 30 Tage nicht mehr zum König gerufen worden. Und Mordechai antwortet in Esther 4,14. Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite erstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde erlangt bist. Könnt ihr jetzt auf einmal ihr Leiden der letzten 5 Jahre Sinn machen? Kann es sein, dass Gott durch Esther das Volk retten will? Und wenn wir das Ende der Geschichte kennen, dann ist alles klar. Aber für Esther war das Risiko hoch. Sollte sie es wagen, die Möglichkeit, alles zu verlieren? Sie könnte ja einfach die Vorzüge als Königsfrau genießen und ihr Leben retten. Sie müsste nur schweigen. Aber für Esther war klar, das ist meine Aufgabe. Ich bin die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und das ist auch unser Auftrag. Gott möchte mich und Gott möchte dich gebrauchen, um Menschen zu retten. Aus der Gottesferne, aus der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Derjenige, der Jesus Christus nachfolgt, ist die Hoffnung der Welt. Du bist die Hoffnung der Welt. Das heißt, ich bringe Hoffnung, Rettung, Liebe in die Welt. Wie? Weil ich den kenne, der Hoffnung gibt und der Hoffnung ist. Gott selber. Und damit bin ich im ursprünglichen Plan Gottes. Sein Plan war es, die Menschen in enger Beziehung mit ihm zu bringen. Und manchmal wird es deutlich in ganz großen Entscheidungen, wie es Esther gelebt hat, aber viel häufiger in ganz kleinen praktischen Dingen im alltäglichen Leben gelebt und umgesetzt. Das sind Berufstätige, die für ihre Arbeitskollegen beten und von Jesus erzählen. Das sind Menschen, die andere begleiten auf der Suche nach Gott. Das sind Menschen, die rausgehen und schauen, was Gott vorhat. Menschen folgen dem Plan Gottes in ihrem Leben und Gott rettet dadurch Menschen. Du bist die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und nun ist es Zeit zu handeln. Und ich möchte in 3 Schritten aufführen, wie man ganz praktisch zur Tat schreitet. Das erste, was ich da von Esther lerne, ist, schau auf das, was du hast. Esther sah auf das, was sie hatte. Und Esther hatte Schönheit bekommen. Und diese Schönheit hat Gott genutzt, damit sie schon bei der ersten Begegnung das Herz des Königs gewinnt. Und sie war offensichtlich lange Zeit die Lieblingsfrau des Königs. Und das zweite, was sie bekommen hatte, war ihre Stellung als Königin. Durch ihre Stellung hatte sie erst die Chance, die Gunst beim König zu gewinnen. Schaust du auch auf Gaben der anderen, die viel besser erscheinen als deine eigenen Gaben? Denkst du dir manchmal, wie kann Gott mich nur gebrauchen in meiner Lage? Das ist doch völlig unmöglich. Ja, wenn ich die Intelligenz hätte, die Stellung, die Zeit, dann wäre natürlich alles anders. Aber so, wie es jetzt bei mir ist, wird es nichts. Aber ich sage, stopp. Hör auf, so über dich zu denken. Überleg nicht, was dir fehlt, sondern überleg, was Gott dir geschenkt hat. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat, um Menschen zu retten, die er durch dich retten will. Und dazu braucht er deine Persönlichkeit, deine Begabungen, deine Fähigkeiten und auch deine Interessen und auch die Sachen, die du nicht hast. Und es war auch eine Sache, wo die Frage war, ob es nach Österreich geht oder nicht, ich habe auch Gott gefragt, hey, was habe ich von dir bekommen? Und ich durfte in Lüneburg ganz viel lernen und ich wollte es dann einfach auch weitergeben. Und was auch toll ist, ich bin ja in Österreich aufgewachsen, ich bin aber Schweizer und Deutscher. Ja, ich bin Mitteleuropäer. Aber ich habe einen Schlüssel zur Kultur. Die Leute, wenn ich dort bin, bin ich einer von ihnen. Und das hilft mir einfach, die Herzen zu öffnen. Ich bin gerade noch auf Wohnungssuche. Ich habe mit einem auch geredet. Und dann habe ich ja gesagt, ich bin in Tirol im Außerfern, ist nochmal woanders aufgewachsen und so. Und das hat sein Herz einfach weit gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie Gott auch meine Geschichte einfach auch in Österreich verwenden wird. Und was ich sagen will, du brauchst nicht jemand anderes zu sein, sondern du bist die richtige Person. Das zweite ist, Esther bewies Mut. Es war riskant, unaufgefordert, dem König zu begegnen. Es war beängstigend, den mächtigen Haman herauszufordern. Und es war extrem mutig von Esther, Verantwortung zu übernehmen. Wir können so viel predigen, davon reden, uns vornehmen, was wir alles machen wollen und wo wir Einfluss nehmen wollen. Wir können behaupten, Gott hat uns an die richtige Stelle gestellt. Aber am Ende wird ein ganz konkreter Schritt notwendig. Du wirst etwas tun, was du vorher vielleicht noch nicht getan hast. Du wirst nicht wissen, wie dein Nachbar, wie dein Klassenkamerad auf das Gespräch reagiert. Du weißt auch nicht, wie deine Familie darauf reagiert. Du weißt nicht, was vorher passiert. Aber wenn du keine Schritte gehst, wird auch nichts passieren. Und was du brauchst, um die Schritte zu gehen, ist Mut. Und Jesus Christus, der Held aller Helden, war so mutig und entschlossen bis in den Tod. Und im Garten Gethsemane wird auch so nochmal der Kampf deutlich. Für Jesus war es nicht einfach, ans Kreuz zu gehen. Also Er hat ja Blut geschwitzt und ich glaube, er hat wirklich gerungen und er hat gezittert, er hat Angst gehabt. Er hat wirklich Angst gehabt. Es war nicht so ein Spaziergang ans Kreuz und dort zu sterben, sondern es war ein ganz starker innerlicher Kampf. Aber er hat Mut gehabt. Ich denke, ihr als Gemeinde hier, ihr wollt relevant sein. Und dazu braucht es auch Mut, Schritte zu gehen. Die Gemeinde braucht Menschen, die glauben, dass sie die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, die zur Tat schreiten, indem sie mutig das benutzen, was Gott euch gegeben hat. Es gibt keinen Mut ohne Angst. Und Esther schreitet zur Tat trotz ihrer Angst, aber sie geht nicht alleine. Und das ist das Dritte. Esther geht nicht alleine. Esther hat dafür gesorgt, dass sie starke Begleitung hat. Esther entschloss sich, 3 Tage zu fasten und zu beten. Das heißt, sie nahm sich intensiv Zeit, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um sich in seine Gegenwart zu stärken. Und außer Gott bittet Esther ihre Dienerinnen und alle Juden in Susa um Unterstützung. Alle sollen 3 Tage fasten und beten. Schreite mutig zur Tat, aber gehe nicht alleine. Und in Esther 4, 15, 14 und 15 steht, denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, ja, 15, 16, sorry, da ließ Esther Mordechai antworten, geh, versammle alle Juden, die in Schushan zu finden sind und fastet um meinetwillen. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, weder in der Nacht noch am Tag. Ebenso werdet auch ich mit meinen Dienerinnen fasten. Danach aber werde ich zum König hineingehen, auch wenn es nicht dem Gesetz entspricht. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Esther sammelt sich starke Begleitung um sich herum. Sie weiß, dass sie schwach ist und dass sie es alleine nicht schafft. Es ist eine unschätzbare Kraft, wenn die Gemeinde zusammen betet, wenn Leute zusammen betet. Und wenn dir Zweifel kommen, oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, wie das gehen soll, dann sind andere Leute da, die dich ermutigen, auch im Gebet. Und Jesus hat die Jünger immer zu zweit ausgesandt. Paulus, Petrus, die waren seltenst alleine unterwegs. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammen Gott nachfolgen. Wir brauchen uns gegenseitig. Und wenn ich nach Österreich gehe, ich brauche Menschen, die für mich beten, weil alleine kann ich das nicht machen. Das wäre utopisch. Und wenn dann eine Gemeinde zusammen betet, liegt da unschätzbaren Wert. Und es gibt so eine Studie, dass diejenigen Gemeinden wachsen, die in irgendeiner Form Gebetstreffen haben. Also Frühgebet, Abendgebet oder wo viele Leute einfach beten in der Gemeinde. Und wenn es eine Gemeinde nicht hat, gibt es so Statistiken, die wachsen einfach nicht. Und es braucht einfach die Kraft des Gebetes, dass Leute zusammenstehen und beten. Wenn du dann auf dein Leben schaust und denkst, oh, ich will gern Frucht hervorbringen, dann ist es unverzichtbar, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Da gibt es noch mehrere Punkte, um Frucht zu bringen, aber einer ist eben, bleiben in der Gegenwart Gottes und gehen in der Gegenwart Gottes. Bleiben in der Gegenwart Gottes, gehen in der Gegenwart Gottes. Und da gibt es ja die Geschichte von Petrus, der hat ja Jesus verleugnet und war ja ziemlich uncool. Und dann ist Jesus im Himmel aufgefahren und die haben auf den Heiligen Geist gewartet. Und die haben sich dort, war so ein großes Gebetstreffen und die haben da gebetet und der Heilige Geist kam dann. Und er war dann gestärkt vom Heiligen Geist und die Situation hat sich total verändert. Dieser Petrus, der Jesus verleugnet hat, war auf einmal so mutig und konnte vor 3000 Menschen Jesus bezeugen, predigen. Die Situation hat sich verändert. Er ist erfüllt gewesen vom Heiligen Geist. Und wir brauchen auch immer wieder, dass wir uns vom Heiligen Geist von Jesus stärken lassen und dann diese Schritte auch tun. Und ich habe das auch gemerkt in Lüneburg. Ich habe oft ganz viele tolle Ideen gehabt, was ich machen will und da und dort. Und dann habe ich Sachen gemacht und ich habe gemerkt, das funktioniert ja gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, es war noch gar nicht so weit. Es war vielleicht eine gute Idee, aber es war nicht im Gebet vorbereitet. Es war nicht dran. Und ich habe gemerkt, bleiben in der Gegenwart Gottes, gehen in der Gegenwart Gottes. Und das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. Und den hat Esther auch gelebt. Sie blieb in der Gegenwart Gottes, hat ihre Freundinnen und das ganze Volk zusammen, haben sie Gott gesucht. Und dann, als es soweit war, ging sie zum König. Und das Ende wird dann berichtet, Haman wurde dann umgebracht und das ganze Volk Israel wurde gerettet, weil Esther erkannt hat, sie ist die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich denke, wir können viel von Esther lernen und ich möchte, dass ihr einfach diese Punkte einfach auch so mit nach Hause nehmt und das Buch Esther kann man relativ schnell durchlesen. Nehmt euch einfach mal Zeit, das Buch durchzulesen und haltet diese Sachen einfach im Hintergrund und fragt, hey Gott, wo ist mein Platz? Was ist dein Plan in meinem Leben? Ich möchte auch eine Person sein, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für, dass da Vorbilder drinnen sind, wo man sehen können, wie sie dir nachfolgen. Und ich bitte dich darum, dass du auch Menschen auch hier ganz neu berufst, dass sie so erkennen, dass sie die richtige Person am richtigen Ort sind. Und ich danke dir für, dass du einen guten Plan hast für diese Gemeinde hier. Und ich danke dir für, dass sie nächste Woche schon 5 Jahre feiern dürfen, dass sie zusammen sind. Und ich danke dir für, dass du einen Plan für die nächsten 5 Jahre für die Gemeinde hast. Danke, Jesus, und ich bitte dich darum, dass du einfach unsere Augen öffnest für das, was du tun willst. Amen.